Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch bei Andi Ogris, heute mit einem leicht veränderten Setting. Wir machen diese Sendung im Rahmen unseres Themenschwerpunkts zur WM 1990 für 90minuten.at. Mein Gast, Altchefredakteur Peter Ritzler, der damals noch bei der Tiroler Tageszeitung war, 1990. Und Andi Ogris, der 1990 natürlich bei der Weltmeisterschaft dabei war. Danke, dass ich euch heute hier begrüßen darf. Fangen wir gleich einmal an im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft. Wir kennen die Geschichten aus der Qualifikation gegen die DDR mit Toni Polster, dann im Heimspiel der glorreiche Held. Dann ist diese Vorbereitung gekommen und diese Vorbereitung hat ja eigentlich darauf schließen lassen, dass ihr fast als Favorit zur Weltmeisterschaft fahrt, oder? Andi, wie war das damals?
Naja, die Vorbereitungsländerspiele für diese WM waren natürlich von den Ergebnissen her sehr, sehr positiv. Wir haben Argentinien, glaube ich, 1-1 gespielt, dann waren wir eine zweite Partie und in der letzten Partie, glaube ich, gegen Holland haben wir dann sogar 3-2 gewonnen.
3-2 gegen die Niederlande, genau.
Und zwischen war auch mal 3-2 in Spanien.
3-2 in Spanien, 3-0 gegen Ungarn.
Genau, ne? mit dem Highlight von Gerhard Rodax. Und da muss man dann schon sagen, dass die Erwartungshaltung des österreichischen Volkes natürlich schon sehr hoch war, weil man mit Spanien und natürlich auch dann noch mit Holland zwei Mitfavoriten damals geschlagen haben und damit war natürlich die Erwartungshaltung sehr hoch.
Man muss dazu sagen, Argentinien 1-1 damals Titelverteidiger, die Holländer waren damals Europameister amtierender. Peter, wie war das für euch als Medium?
Es war, da habe ich kennengelernt, Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Weil in der Quali und Anfang der Hicke ist gekommen und es war eigentlich Otto Baric, Teamchef, Favorit. Und dann hat der Pepper Mauer, dazu mal der Präsident des ÖFB, den Josef Hickersberger zum Teamchef gemacht und der war nicht wirklich beliebt. Den Hicke haben sie geschumpfen vom ersten Ländermatch weg, wenn du dich erinnern kannst. Und auch bei den Quali-Spielen noch in zum Beispiel gerade in Lehen, Salzburg-Lehen, da haben sie den Harry Beber gefordert und alles Mögliche. Die Aufstellung von Icke hat nie passt und auch das Ergebnis mit Toni Polster. Also Toni Polster ist Anfeinder geworden, Hickersberg ist Anfeinder geworden. Die Mannschaft hat sie in die Quali eingebissen und man hat dann nicht geglaubt, dass sie die Quali schaffen und haben es dann trotzdem Türkei, Island, DDR, UdSSR die Quali geschafft und dann, naja, dann war 0-0 in Kairo. Gegen Ägypten, das ist so weitergegangen. Und dann sind eben die Spiele gekommen. Spanien geschlagen auswärts. Dann das 1-1 gegen Maradona, seine Argentinier. Das 3-2 gegen Holländer mit Ole, Güllit, Van Basten, Rijkaard. Und auf einmal waren wir schon wieder Weltmeister. Also da habe ich wirklich in meiner Anfangszeit als Journalist miterlebt, was das heißt, zu Tode betrübt, Himmelhoch jauchzend und diese ewige Hochstimmung und nicht das Mittelmaß finden. Und so war es. Und dann auf einmal, und ich weiß, der Wolfgang Winheim, wir kennen ihn, der hat dann beim Kurier versucht, Hängerinden, bitte, bitte nicht auf die Titelzeitung, wir sind nicht WM-Favorit, los die Kirchen im Dorf. Aber nein, natürlich die nicht so im Fußball drinnen waren, der Chefredakteur des Kuriers hat ausgeblasen, wir fahren als WM-Favorit nach Italien und wir waren dann der WM-Favorit. Und je näher es zur WM gegangen ist, umso mehr hat es aufgeschaukelt. Und das kennen wir ja, das kennst du auch. Wenn wir zum Turnier fahren, dann sind wir mindestens im Halbfinale.
Habt ihr euch als WM-Favorit gefühlt damals?
Wir haben gewusst, wir sind eine gute Mannschaft und wenn wir halbwegs unsere Leistung erbringen können, dann haben wir schon erwartet, dass wir über die Gruppenphase hinauskommen. Das war schon alles zu, aber mehr war dann auch nicht. Also die Mannschaft selber intern hat schon gewusst, wo unsere Stärken und wo unsere Schwächen sind.
Weil die Auslosung, muss man sagen, mit USA und Tschechien waren wir der Meinung, über die Vorrunde kommen wir drüber. Auch wir Journalisten,
die
dann versucht
haben. Ja, aber die Tschechen wurden ein klein wenig unterschätzt, meiner Meinung nach. Die haben eine extrem gute Mannschaft gehabt. Mit Italien haben wir ja einen Mitfavoriten gehabt in der Gruppe. Und auch gleich das erste Spiel dann in Rom vor einem ausverkauften Haus gegen die Italiener zu spielen. Da musst du dann halt auch erst einmal bestehen. Und das war eine richtig gute Truppe, die die gehabt haben. Ne? Am Ende des Tages haben wir die erste Partie dann ja 1-0 verloren und da war uns lang gewehrt, bis dann der Toto Schillaci gekommen ist und uns halt per Kopf das 1-0 gemacht hat. Da muss man aber auch fairerweise sagen, ich hätte in der ersten Halbzeit schon 2 oder 3-0 für einen stehen können. Die andere Seite ist aber wiederum, in der Halbzeit war 0-0 und nach der Halbzeit die erste Chance, Riesenchance haben wir gehabt mit dem Herzog-Handi, der ganz, ganz knapp am langen Eck vorbeigeschossen hat, wenn wir einer da ein Goal machen, weiß ich nicht, wie es ausgeht. Mhm.
Aber da war natürlich Italien Favorit, ja, und das war jetzt, ja, okay, 0-1 verloren, ist nichts passiert.
Lasst uns kurz über den Kader reden. Es war doch ein verhältnismäßig unerfahrener Kader. Hat auch die ein oder andere Überraschung dann gegeben. Herr Weber hat nicht mitfahren dürfen, weil er nach einer Zahnoperation dann nicht rechtzeitig wieder zur Verfügung gestanden ist. Wie hast du den Kader damals eingeschätzt? Wie hast du die Nominierungen von Pepe Ilkesberg auch erlebt?
Gut, wenn man zum Beispiel hast du da wenig Einfluss. Nicht? Also das, was für mich wichtig war, dass ich dabei bin. Alles andere hat mich eigentlich herzlich wenig interessiert. Die Entscheidung mit dem Harry Weber hat natürlich die Mannschaft schon ein bisschen belastet, sage ich einmal. Aber sie war meiner Meinung nach zum damaligen Zeitpunkt auch irgendwo zu akzeptieren. Nicht? Weil das war im Vorfeld, das war glaube ich vor dem DDR-Match. Also die alles entscheidende Partie. Der Harry hat nicht trainieren können, weil er eine Zahn-OP gehabt hat und dann zugekommen ist. Natürlich hätte sich der Hickel jetzt dann dahingehend entscheiden können und sagen, Harry Weber hat so viel Routine und so viel Erfahrung, dass man ihn trotzdem spielen lassen. Und der Hickel hat sich aber dann eben für einen Ernst Aigner entschieden und in der Partie war das ja dann absolut richtig. Darüber hinaus hat aber dann der Harry, glaube ich, mit Hickel kein gutes Einvernehmen mehr gehabt und hat sich auch geweigert, irgendwo dann dabei zu sein oder sich auf die Bank zu setzen oder hat sich lieber auf die Tribüne gesetzt. Und damit war das Zerwürfnis da und damit war der Harry hat sich halt selber eigentlich aus dem WM-Kader rausgehauen.
Ich muss wirklich sagen, Hickersberger hat einen schweren Anfang gehabt. Wir kennen ja Hickersberger Ära 1 war das. Und er hat dann einen schweren Stand gehabt. Dann hat er die Quali geschafft und da war aber im Hinterkopf, warum macht man nicht den Ernst Happel zum Teamchef? Gehen wir doch mit dem Happel nach Italien. Und der ÖFB, da hat zumal, ich weiß, Heinz Ball mit der Mauer, die haben alle, Happel ist wieder zurück, der Heiland in Tirol und der Langes hat ihn nach Innsbruck geholt und wir haben die Chance mit Ernst Happel zu einer WM zu fahren. Und da haben wir gedacht, weißt du, Mecker, das ist ja noch anhanden. Und dann hat der Hickel gesagt, ja, sollst du Happel machen? Und die haben dann den Happel gefragt und der Happel hat gesagt, nein, der Hickel ist der Richtige, der soll mit der Mannschaft zur WM fahren. Und das hat auch was gemacht, da sind Tirol-Block drinnen gehabt mit jungen Spielern. Bauermicher war der jüngste Streiter, Hörtnagel. Dann war eine Rapid-Partie, da eben das Harry-Weber-Thema. Dann war eine Austria-Partie. Es waren schon Gruppen in der Mannschaft, das musst du sagen. Du warst drei mit dem Polster, der da zumal Sevilla war, aber da war eine Austria-Partie. Ja. Die haben den jungen Ernstl Aigner, lange war ja ein Traum, dem zuzuschauen, aber wir haben uns gewundert, dass der Hickel sich das traut, den Harry, der gestanden hat und ein richtig Abwehrchef war, und der Ernst Aigner war halt doch der Neue und der Lange und der Junge und der Letzte.
Ja, für den Harry war natürlich auch verständlich, nicht? Also weil der Harry war ja, glaube ich, mit der 90er WM der Erste gewesen, der zu drei Endrunden fährt. Und das war natürlich schon ein Ziel in seiner Karriere, denke ich mir. Nicht? Aber es hat sich halt dann dieses Zerwürfnis hat sich einfach nicht mehr kicken lassen und damit war es halt auch besprochen. Am Ende des Tages war es für uns Spieler natürlich eine schwierige Situation, weil man halt von der Klasse, die der Harry Weber gehabt hat, natürlich überzeugt waren. Aber auf der anderen Seite haben wir sich halt darauf einstellen müssen. Und das muss man auch im Nachhinein dann sagen, hat der Ernst Aigner hat das dann im Wald richtig gut gemacht. Am Ende des Tages wäre es wurscht gewesen, ob da der Harry Weber oder der Aigner Einzel steht. Es ist ja halt am Ende des Tages dann trotzdem noch rausgekommen.
Mit der Entscheidung, Harry Weber nicht mitzunehmen, hat sich ja dann auch die Kapitänsfrage neu gestellt im ÖFB-Team. Pepe Hickelsberger hat bei einer Pressekonferenz unmittelbar vor dem Auftaktspiel gegen Italien, da ist Manfred Schack neben ihm gesessen, der sich Hoffnungen gemacht hat auf die Kapitänsbinde, dann verkündet, dass Olli Polster Kapitän ist. Manfred Schack hat es im selben Moment erfahren wie die Medien und ist ja dann nicht einmal in der Startelf gestanden gegen Italien. Wie war das damals?
Naja, natürlich war es ein Schlagerl aufs Magel beim Schack. Der Schack hat sich das natürlich schon was erhofft, aber andererseits ist es ja, also für mich, natürlich ist es etwas Besonderes, wenn du Kapitän bist in der österreichischen Nationalmannschaft. braucht man nicht reden. Das ist bei einer WM auch noch dazu. Aber generell ist es einmal so. Kapitän einer österreichischen Nationalmannschaft zu sein oder überhaupt eines Nationalteams zu sein, das sagt schon was aus über einen Spieler. Nicht? Also es war für mich ja dann ein bisschen später halt, wie der Ernst Happel Teamchef geworden ist, hat er mich zum Kapitän gemacht. Das ist schon eine Auszeichnung, die du gerne hast. Nicht? Und das war halt beim Chucky, war es ein bisschen ein Schlagerl aufs Nagel, keine Frage nicht, und der Toni, aber der Toni hat es genauso verdient damals, nicht? Weil der Toni, glaube ich, in der Saison in Sevilla 33 Goal gemacht hat. Da war nur mehr der Hugo Sanchez vor ihm, der hat 38 gemacht. Der war bei Real Madrid und der hat gespielt bei Sevilla.
Vor allem hat er uns zu wem geschossen, die drei Tore in
die drei Tore im Stadion. Nach dem, was da im Vorfeld passiert ist, nicht? Also, weil der Toni wurde ja im Vorfeld zu der DDR-Partie so richtig angefeindet. Also, das war ja bei der Aufstellungsdurchsage war ein Pfeifkonzert bei Polster. Und wie die Hymne gespielt worden ist, noch ein Pfeifkonzert. Und das Pfeifkonzert hat erst aufgehört, wie er das erste Mal in Polen reingekauft hat. Und da hat er drei Goal gemacht. Haben sie einen zugejubelt. Und der Toni war aber erbarmungslos dann. Nicht? Der hat einer das zeigt, was man heute nicht mehr macht. Nicht? Aber das war die Wahrheit, war halt, dass sie einen Auspfiff haben und dann war am Ende des Tages aller Welt Starling.
Aber es war die ganze Quali so, weil ich erinnere mich wirklich an das Spiel Lehn. Da hat man gegen Island gespielt, das Heimspiel. Auswärts war dann wieder speziell, weil der Herbert Brasker kein Comeback gefeiert hat. Aber auch da ist, glaube ich, Bombendrohung war sogar. Anif, der in Ekersberg haben es angefeindet bis zum geht nicht mehr, weil das Harry Weber Theater aufkocht ist bis zum geht nicht mehr. Und der Toni Polster war sowieso unten durch. Der hat einen Status gehabt, wie zeitenweise nachher auch der Arnautovic. Was kannst du sagen, was hat der für Körpersprache und was ist das überhaupt für ein Kicker und so. So war der Toni Polster dazu mal, aber richtig arg. Gott sei Dank hat es dazu mal keine Social Media gegeben, das Internet war nicht da. Aber es war für uns Journalisten auch echt ungut. Und vor allem, wenn du am Land gespielt hast, also sprich in Graz, Salzburg oder Linz, da ist es gar nicht gegangen. Da die Austria-Partie und die Wiener haben sie müssen alles anhören. Ich war dazu mal Tiroler Tageszeitung und da waren eben die jungen Buben dabei, wie der Bauer, wie der Streiter, wie der Hörtnagel, der einzige Routinier war der Dormann Lindenberger. Aber es war der FC Swarovski Tirol. Dazu mit dem Happel, die haben ein bisschen einen Welpenschutz gehabt. Aber die Wiener sind angefeindet geworden. Also Länderspiele in Graz und Linz und in Salzburg, das war keine gute Idee. Und dann auch im Happelstadion Polster. Also das während der Qualifikation und Vorbereitung auf diese WM, das war unfassbar.
Welche Erinnerungen hast du an euer WM-Quartier? Das war in der Peripherie in Toskana, in einer alten Medici-Villa.
Schön.
War es schön?
Also das Quartier selber war richtig schön, und wenn du heute, wenn du Urlaub machen willst und du willst eine absolute Ruhe haben, dann musst du genau dort hinfahren. Aber es ist halt dann trotzdem am Ende des Tages, du fährst zu einer Weltmeister schon oft und natürlich sollst du dich auf das konzentrieren, aber es ist trotzdem vielleicht das eine oder andere Mal schon auch wichtig, dass man dieses WM-Quartier auch verlassen kann und sich vielleicht irgendwann einmal irgendwo einsetzen kann, Kaffee trinken kann oder spazieren gehen kann. Das war dort oben alles nicht möglich. Wir haben zwar Vorräder zur Verfügung gehabt, aber du hast im Wald aus dem Ausgang nicht raus dürfen, weil dort sind die Karabiniere gestanden und haben gesagt, nein, das geht nicht. Und wenn du das nächste Dorf fahren willst, wo ich erst 15 Kilometer fahren müssen. Das war halt ein bisschen schwierig. Aber das Quartier selber war schön. Wir haben es dann halt intern so schön wie möglich gemacht. Aber es war halt sehr, sehr schwierig. Es war ja eher Gefängnis als Quartier.
Das Quartier war eigentlich ein Traum und es war auch gut gewählt, weil man hatte eben das Spiel gegen Italien zum Auftakt in Rom und dann hatte man Tschechien und USA in Florenz. Und Toskana, Florenz, das war ein Katzensprung, war das nächstmögliche Quartier. Und ich glaube, Heimat Pfeifenberg und die Tiroler, die haben geschwört, das ist wie auf der Alm, weil das war Ruhe, das war abgehoben. Der Pressebereich war im Weinkeller nebenan. Also es war dazu mal schon sehr speziell, auch was die Journalisten betrifft. Es war natürlich die alte Garde da mit dem Winheim, mit dem Beli und so, aber die haben auch versucht, junge und neue Arten Boulevardjournalismus reinzubringen. Und gerade zum Beispiel der Kurier ist da mit der Veronika Franz aufgefahren, die mit ihren Reizen nicht gegeizt hat und dort gerade, was der Andi beschreibt, in so einem Lagerkoller, der aufkommen könnte. Und dann kommt eine attraktive Frau wie die Veronika Franz daher, die eine Quereinsteigerin im Sportjournalismus von Fußball so viel Ahnung hat. Ja, wollen wir jetzt gar nicht näher beleuchten. Aber das war eine sehr explosive Mischung. Und ich glaube auch, das haben wir auch ein bisschen gemerkt, man hat schon die Gruppen gemerkt, da waren viele junge Buben dabei und da waren halt gestandene Austrianer, die den Ton angegeben haben, die gern was anderes gemacht hätten. Also die Streiters, Hörtnagels, Bauers, Herzog auch, die waren recht zufrieden mit dem Quartier, die haben sich erst einmal eingeschnuppert in so ein großes Turnier.
Welche Erinnerungen hast du an die Journalistenriege, die ja inzwischen unvorstellbar quasi auf Tuchfühlung mit euch im Hotel war?
Ich habe da eigentlich sehr positive Erinnerungen zu. Also ich glaube, dass wir damals mit den Journalisten ein gutes Einvernehmen gehabt haben. Die Geschichte mit der Veronika Franz habe ich zwar im Kopf, aber die Attraktive, wie er sagt, liegt immer im Auge des Betrachters. Die war natürlich zugegen. Und natürlich hat es bei der bloßen einen Knopf mehr aufgemacht. Und keine Frage, weil die wollten ja irgendeine Geschichte, irgendeine spezielle haben und so weiter und so fort. Nicht? Und wir waren halt dann auch sehr bereitwillig dazu, dass wir die eine oder andere Aussage tätigen. Am Ende des Tages hat es mich in dem Fall nicht interessiert, weil ich mich wirklich auf das konzentriert habe, was auf mich wartet. Ich wollte eine gute WM spielen. Mein Vertrag bei Austria ist ja mehr oder weniger ausgelaufen und ich habe neue Vertragsverhandlungen vor mir gehabt und habe auch dann das nicht wissend nach der WM ja dann meinen Weg noch ins Ausland gefunden, bin nach Spanien gegangen und das kann ich aufgrund dieser WM, habe ich das erreicht. Und also ich war fokussiert auf das, dass ich so gut als möglich spiele.
Du warst mit dem Ernst Laigner ich glaube, es waren Bungalows, die ihr damals gehabt habt. Was habt ihr eigentlich gemacht dort? Ihr habt nicht raus dürfen, ihr habt nicht durchgehend trainiert. Was habt ihr eigentlich gemacht?
Die Hauptzeit haben wir Karten gespielt. Also das war, also wir haben also wirklich alle Möglichkeiten gehabt. Also du hast ein Pool gehabt, was natürlich nicht immer zur Verfügung gestanden ist. Also ich habe schon gesagt, also um die Zeiten geht es auch ein bisschen ans Bullying oder sonst zum Regenerieren. Aber ich habe das halt hauptsächlich genutzt, um körperlich meine Regenerationssachen zu machen. Ich war halt viel bei dem Masseur und mich behandeln lassen. Und zwischendurch haben wir unsere Kartenpartien gehabt, die das eine oder andere Mal ja ein bisschen länger gedauert hat.
War Raucherzimmer nicht mehr an der zwei?
Ja, damals war im Zimmer noch Rauchen erlaubt. Und
ich habe Murati geraucht. Weil die Eltern haben einen Trafik gehabt, aber er hat nicht von den Eltern Zick gehabt, sondern hat sich immer über die Schweiz irgendwelche Murati besorgt.
Zu der Zeit haben wir alle Murati geraucht. Der Jacke hat, glaube ich, dass der Jack Manfred der Erste war, der die Murati daherzahlt hat.
Aber der Erstländer war sie nur mit Murati.
Und der Erstl und ich, wir sind dann nachgezogen mit dem Murati. Und
hat sich geschickt, die Eltern nicht gehabt haben in der Trafik.
Wenn wir Karten gespielt haben im Zimmer, dann war es natürlich nicht leibend zum Reinkommen. Nicht? Also, weil du bist ja zuerst in eine Nebelwand hineingelaufen. Du hast ja nicht gesehen, wer am Tisch sitzt. Nicht? Du hast einmal so machen müssen, dass der Rauch verschwindet. Nicht? Oberhalb war die Lampen, da ist so der Rauch drinnen gefahren. Nicht? Und der Aschenbecher war halt mehr oder weniger voll. Und du hast die Zigaretten ja nicht mehr ausdämpfen können, sondern nur mehr drauflegen, dass es ausgeht.
Herbert Bohaska war auch mit euch mit, war zwar nicht mehr aktiv, war offiziell als WM-Attaché. Wie war dessen Rolle auch im Team?
Natürlich aufgrund vom Herbert seiner Italien-Vergangenheit und vor allen Dingen, weil er mit AS Roma ein Master wurde und hat er natürlich so ein extrem hohes Standing gehabt. Und das war natürlich schon auch wichtig. Aber der Herbert war ja zum Beispiel, der Herbert hat ja teilweise mit uns ganz normal mittrainiert. Nicht? Und der war ja selber, der war ja noch in Soft. Und wenn du dem dann bei den Trainingsspielchen, was wir schon gemacht haben, und der hat hier und da mal mitgespielt, hast gesehen, was er eigentlich noch wie immer für eine Qualität hat, und war eigentlich schon eine schwierige Situation, weil in dieser Qualifikation, der Herbert hat seine Teamkarriere schon beendet gehabt, und der Hicke hat ihn noch einmal reaktiviert für 0-0 Island.
Island, ja, Reykjavik.
Genau, die Partie. War aber nur die Partie. Oder war nicht die Wehr auswärts auch? Und der Freilich. Ja. DDR 1000%ig, wir haben drei Bezimmer gehabt.
Ja, aber da hat er
nicht. In der DDR. Na, sicher hat er gespielt.
Okay.
Sicher hat er gespielt. Also sie haben, ich glaube, für die Herbstpartien hat er in Herbert noch einmal aktiviert und nach der Reykjavik-Partie hat der Herbert seine Teamkarriere aber dann komplett beendet gehabt. Aber vorher die Herbstpartien hat er noch gespielt.
Wir haben es ja nicht geglaubt, wir Journalisten, weil, wie der Andi sagt, der Herbert war in einer Pumpenform und der war gerade unten in Italien, das war halt seins, weil das von der Sprache, von der Lebensweise, da hast du richtig gemerkt, wie der in Italien aufgeht und wie er aufblüht und das Selbstvertrauen gehabt hat, das ihm gleich gegeben haben. Und er war da bei den internen Partien wirklich der beste Spieler. Mhm. Also da hat sich jeder gedacht, na bumm, warum lässt er denn nicht spielen? Es waren dann auch immer wieder Versuche, den Herbert zu überreden, ob er nicht doch spielen sollte.
Am 12. Juni, das war zwischen dem Auftaktspiel gegen Italien und dem Spiel gegen die GSSR, hat er nicht mittrainiert. Ich lese kurz Agenturmeldung vor. Herbert Prohaska stand am Dienstag beim Training zur Abwechslung einmal nicht auf dem Rasen, sondern an der Outlinie. Schneckerl musste passen, weil ihn eine Marathon-Tennispartie am freien Montagnachmittag völlig fertig gemacht hatte. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Prohaska und Masseur Toni Kulowitz führten gegen das Austria-Duo Ernst Aigner, Andi Ogris 6:3, 1:6, 5:3, hatten zwei Matchbälle und verloren dann noch mit 8:10.
Ne, so spielt es sich auch. Ne? Also das war, ja, es war natürlich, weißt du, wir haben natürlich Freizeit gestaltet und gehabt und da war halt unter anderem auch diese Tennispartie. Aber ich hätte mich jetzt noch ans Ergebnis hätte ich mich nicht mehr erinnern können, aber der Toni Kulowitz war überschaubar beim Tennis und der Herbert zur damaligen Zeit, wobei heute ist er ja richtig gut, der Herbert, aber damals war er auch überschaubar und wir haben das dann irgendwie umgebrochen.
Hm. Ernst Aigner hat große Reichweite gehabt. Hm.
Am Netz. Der Aigner Ernst fuhr am Netz eine Wand. Eine Wand.
Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann danach vor allem über das Sportliche und welche weiteren Folgen diese doch enttäuschende WM 1990 für den österreichischen Fußball hatte. Bis gleich. Willkommen zurück am Stammtisch bei Andi Ogris zu unserer Spezialsendung zur WM 1990. Natürlich Andi Ogris dabei als WM-Teilnehmer und Torschütze 1990 und Peter Ritzler, der damals für die Tiroler Tageszeitung über das österreichische Nationalteam berichtet hat. Jetzt haben wir ein bisschen über die Vorbereitung und die Umstände in Italien gesprochen. Jetzt lasst uns einmal über das Sportliche reden. WM-Auftakt gegen Italien in Rom, gegen den Gastgeber vor 73.000 Menschen. Ist euch da das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir waren schon eine sehr gefestigte Mannschaft. Aber natürlich ist es was Besonderes, wenn du in Rom ins Olympiastadion kommst und da sind 73.000 Menschen und du spielst gegen das Heimatland, die Veranstalter Italien und wenn du dann die Mannschaft angeschaut hast, also ich meine, für mich als Stürmer, ich habe Stürmer gespielt mit Polstertaler vorhin, gegen Ferri und Bergomi, die auf alles hingehauen haben, was sich noch bewegt hat, dann war das schon zu erwarten, dass es eine schwierige Partie wird für uns. Aber wir haben sie halt mit Händen und Füßen gewehrt. Bis 10 Minuten vor Schluss, dann haben wir halt dieses dumme Gegentor gekriegt und das war natürlich dann schon ein leicht Schlagerl aufs Nagel, weil wir dann natürlich in den restlichen Partien gegen die Tschechoslowakei und gegen die USA unter Zugzwang waren. Und du weißt ja, wie das ist im Fußball, wenn du dann liefern musst, dann ist es schwierig, vor allen Dingen die Tschechen haben die erste Partie gegen die USA, glaube ich, mit 25 gewonnen. Und haben natürlich schon was auf einem Konto gehabt, also denen hätte gegen uns auf jeden Fall das Unentschieden gereicht, nicht? Und wir hätten das Unentschieden wahrscheinlich gegen die Tschechen auch genommen, wenn wir gewusst hätten, dass die USA schlagen. Und, aber bei einer Endrunde ist halt immer alles anders.
Kein Wunsch.
Am Ende des Tages wissen wir eh, wie es ausgegangen ist, aber ich denke doch, dass wir eine sehr gefestigte Mannschaft waren. Und dann dort im Turnierverlauf, muss ich sagen, vielleicht auch das Quäntchen Glück gefällt hat.
Hast du Toto Schillaci gekannt vor diesem Spiel?
Ich habe gewusst, wer der Toto Schillaci ist und habe natürlich, weil ich dann schon einer war, dass ich um die gegnerischen Mannschaften schon ein bisschen gekümmert habe und immer geschaut habe, wer spielt da, wer kann da kommen. Aber dass der dann bei dieser WM so einschlug, war ich glaube ich der Torschützenkönig von der Toto Schillaci und ist er dann exportiert. Der war glaube ich in Cagliari und ist dann von dort zu Juventus gewechselt nach der WM. Also da hast du dann schon gesehen, was die für Qualität von, weil die haben vorhin gerade den Karnevale, wenn ich mich recht erinnere, von Napoli und Viali, brauchen wir über nichts reden, nicht, was das für einer war. Das war schon extra klasse, was die Italiener da in einer Reihe gehabt haben. Und hinten natürlich sind sie gestanden wie ein paar Minuten Bergami Ferri. Das war sehr schwierig, die zu spielen.
Peter, wie war die Stimmungslage in Österreich nach diesem Spiel? Wir haben vorher schon geredet, Österreich ist gefühlt als WM-Favorit irgendwie dahin gefahren. War es dann trotzdem nach diesem doch knappen 0-1 gegen Italien so, dass man gesagt hat, ja, okay, ist nichts passiert?
Genau. Oder? Also so heute die Stimmung auch gesehen, man hat sich geärgert über das Gegentor, weil das war wirklich nicht notwendig schon, wie es zum Corner gekommen ist. Dann wieder Corner reinkommt, dass man den könnte man verteidigen, aber ist halt passiert, ja, 0-1. Und wie der Andi sagt, Otto Skilacci, der war jetzt sehr viel Spieler und wird dann Torschützenkönig. Also das war schon auch eine eigene Geschichte, die so eine WM schreibt. Und ja, WM-Eröffnungsspiel und Österreich, also es hätte niemand irgendwie draufgesetzt, nur die größten Optimisten hätten glaubt, dass wir da gewinnen. Okay, wenn man kennt die italienischen Vorrunden bei der WM, vielleicht geht da X, vielleicht spielen sie 0-0 und dann 0-0, weil so sind die Italiener oft aus einer Vorrunde bei einer WM schon rausgegangen und haben sie dann gesteigert. Aber das 0-1, das hat man damals gesagt, passt, es kommen ja die GSSR und USA und da werden wir den Aufstieg schon schaffen. Also es war kein Beinbruch.
Du hast die Ergebnisarithmetik vorher schon kurz erklärt. Es gibt ja zumindest das unbestätigte Gerücht, dass der tschechoslowakische Teamchef dem Pepe Hickersberger damals angeboten hat, doch unentschieden zu spielen, weil es für alle reicht.
Wenn es so war, hätten wir es nicht mehr sollen.
Nachhinein. Wir haben Gichon gehabt davor, 82, also es war keine gute Idee.
Nein, Spaß beiseite.
Aber in Österreich haben
wir das nicht. Aber wie wir ins Stadion gefahren sind beim Match, hast du natürlich viele österreichische Fans. Also wir haben schon in den Stadien erwartet, dass wir mehr oder weniger ein Heimspiel haben. Nicht? Es ist halt dann am Ende des Tages, leistungsmäßig sind wir halt nicht annähernd dorthin gekommen, wo wir eigentlich unseren Standard gehabt haben. Dann ist auch dieses Tor passiert, wobei man heute noch immer streiten kann, ob das jetzt ein schlechter Rückpass vom Pfeffer war oder ob der Linde zu sehr auf der Linie biegt ist. Das ist die Frage, dieser Elfmeter, der uns dann diese 1-0-Niederlage eingebracht hat, war natürlich nicht leiwand. Ich durfte in der ersten Partie gegen die Knochenbrecher Bergami und Ferri in der Startelf stehen und in der zweiten Partie gegen die vermeintlich leichteren hat dann der Atomsturm gespielt, Polster Rodax. Was auch nachvollziehbar war, weil der Toni, wie gesagt, 33 Goal in Spanien geschossen hat, der Hartl hat 35 Goal gemacht bei uns in der Liga. Also das hat schon was gehabt. Aber wir haben sie dann am Ende des Tages nicht durchsetzen können in der Spitze und haben die nicht wirklich in große Probleme gebracht und die haben das trocken runtergespielt. Ja, damit war diese 0-1-Niederlage gegen die Tschechen abgesiegelt und das hat mehr oder weniger ja gleichbedeutend mit dem, dass wir ausscheiden.
Das war's. So schnell ist das wirklich gegangen. Es war diese 0, zuerst das 0-1 gegen Italien, ja, kein Beinbruch und dann das 0-1 gegen die Tschechen und auf einmal war alles schlecht und alles war negativ und die ganzen Geschichten sind wieder aufgebrochen und so. Und ich weiß, Rodax war ja, da war ein langer Theater, ob er überhaupt frei kommt von der Admira, dann das Theater kommt da überhaupt.
Zu Atletico,
genau, das war also ein Transferstreit vom Feinsten, wie es halt mit spanischen Vereinen oft ist, Marie, und das war dazu mal doch ein Rekordtransfer, wie später auch deiner. Aber es war dann auf einmal, es war ein richtiger Partycrasher, die Tschechen, das muss ich echt sagen. Und ich glaube, ja, ich kenne die Geschichte auch, aber ich glaube nicht, dass sie die wirklich gefragt haben, einigen wir uns auf X im Vorfeld. Weil da war das 82er Gichon, das war schon noch zu nahe.
Nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich weiß, dass der Wengelfen mit dem Hickersberger Pepe, die haben sie gut verstanden. Also die waren ja auch auf diversen vorherigen Sachen miteinander. Und haben sich gut ausgetauscht, aber ich glaube nicht, dass da dieses Angebot auch wirklich stattgewiesen gerücht.
Toni Pfeffers leider legendärer Rückpass. Wie hast du den Toni unmittelbar nach der Partie und dann auch in den Tagen danach erlebt?
Ja, natürlich. Für den Toni war das mehr oder weniger Genickbruch. Nicht? Also der Toni hat ja im Vorfeld der WM überzeugende Leistungen gebracht und dann auch gegen Italien eigentlich eine gute Leistung gebracht. Und dieser Rückpass war, ja, natürlich schlecht, keine Frage. Aber wie gesagt, ich hätte, wenn du das heute anschaust, vielleicht hätte der Linde ein bisschen früher rausgekommen können, wer weiß nicht, dazu kommen.
Und der Tormann durfte dazu mal den Ball noch annehmen, muss man ja vielen Leuten sagen. Das war ja die Regel.
Das war noch die Zeit, musste man in die Hand nehmen, heißt keiner. Ja, also, und dieser Rückpass, aber das hat dann schon beim Toni was ausgelöst und das hat er schon lange mitgezahlt. Also, wenn du ihn heute darauf anredest, dann lacht man halt drüber, aber damals hat das im Toni schon was verursacht. Und das hat er schon sehr lange mitgezahlt. Weil immer wenn der Peter Toni irgendwo war, ist das Erste, was war der Rückpass. Und das begleitet dich dann schon eine sehr, sehr lange Zeit.
Und das sind die drei Tore vom Toni in der Quali, das ist der Rückpass vom Februar. Ja. Das sind so Dinge, die von dieser Quali
über
die
redest du, ne?
Und an ist ein Tor. Also das sind so die, wenn du jetzt sagst, drei Dinge, die zu dieser WM-Quali und WM warst, dann ist das Toni Polster, Happelstadion, Live-Konzert, drei Tore, Rückpass vom Pfeffer und dann das Tor vom Andi, wo ich immer glaubt hat, das Siegestor gewesen, oder so da Roder geschossen.
Ja, genau, der Happel.
Das erste Tor geschossen, also das sind die drei Dinge. Und ich glaube auch Toni Pfeffer, und man hat es dann auch verfolgt, wie es weitergegangen ist. Wobei dann schon auch die Aufarbeitung war, der Klaus Lindenberger als Tormann hätte dagegen, er hätte ihm entgegenkommen können, hätte mit der Hand aufnehmen können, das war alles erlaubt. Aber er ist auf der Linie pickt, er hat nicht angenommen. Ja, es wurde dann, es ist nicht ein Scheiterlamm, brennt nie, es ist nicht nur Toni seine Schuld, aber Toni Pfeffer war ein gebrochener Mann, definitiv.
Du hast es schon angesprochen, das 2:1 dann gegen die USA, der einzige Sieg, die einzigen zwei Tore, die ihr bei dieser Weltmeisterschaft gemacht habt. Es wäre ja damals, und das war auch vor der Partie klar, dass es möglicherweise dieser Sieg reicht, um unter die besten Dritten zu kommen. Mit welchem Gefühl seid ihr in die Partie gegen die USA reingegangen?
Ja, erstens einmal wollte man sie rehabilitieren, vor allen Dingen für die Niederlage gegen die Tschechen. Italien haben wir eh schon besprochen, da war nicht mehr zu erwarten, oder da kann man auch mit einer knappen Niederlage, kann man sagen, einmal ganz gut leben. Aber gegen die Tschechen, das war natürlich schon eine Überraschung, dass wir die Partie verloren haben. Und damit wollten wir sie rehabilitieren und wollten die USA unbedingt schlagen. Nicht? Und so war das Spiel ausgelegt. Aber auch da war es sehr schwierig. Weil wir ja dann, glaube ich, knapp vor der Halbzeit noch mal eine rote Karte gehabt haben.
33. Minute.
Mit Peter Adner. Da war eine mit Ansage.
Da hätte es keine Wahlentscheidung gebraucht bei dem Fall?
Nein, hätte es keine gebraucht. Das ist aber auch so. Aber auch da merkst du dann, wie die Anspannung eigentlich war in dem Match. Nicht? Also es hat auch jeder von uns den Sieg erwartet. Und wir wollten den auch. Und wir haben halt da gesagt, wir müssen auch alles machen, dass wir diese Partie gewinnen. Und wenn es sein muss, erlaubte Sachen, und wenn es sein muss, auch die unerlaubten Sachen. Und der Peter hat es halt in der Situation halt ein bisschen übertrieben und hat dann durch das auch rot gekriegt. Und das heißt, wir haben mehr als eine Halbzeit nicht einmal weniger spielen müssen und haben dann die Partie aber trotzdem 20 gewonnen. Und das war halt der erwartete Sieg gegen USA, ist uns gelungen. Aber um eine Runde weiterzukommen, ist es ja halt dann am Ende des Tages. Trotz allem, glaube ich, wenn ich richtig informiert war, nur knapp nicht aus.
Das war nicht der Grund, da handelt sich nur zu. Nur ein Wort zu der roten Karte. Also ich kenne den Peter Adner und weiß auch, und in dieser Quali war der Peter Adner eine ganz wichtige Person, weil er war so der Leibgendarm. Wenn der Hicke gewusst hat, den Spieler vom Gegner müssen wir aus dem Spiel nehmen, dann 90 Minuten klette Peter Adner zu, wie UdSSR, letztes Spiel, UdSSR hat es nachher nicht mehr gegeben.
Oder Kassel Savarov.
Ja, genau. Der ist auswärts beim 2:0 in Kiew Tor gemacht hat, aber daheim beim 0:0 war der Peter Adner überragend, weil er den aus dem Spiel genommen hat. Und Peter Adner hat selbst Vertrauen gehabt mit allem Drum und Dran, hat schöne Geschichten gegeben, fährt zur WM und glaubt, er ist Stammspieler und hat dann die ersten zwei Partien nicht gespielt. Und der war brennhaß am Hickersberg, auch zu uns Journalisten, immer gesagt, was ist denn das? Der lässt mich nicht spielen. Klar, dass wir gegen die Tschechen verlieren, weil ich nicht spiele und so. Und dann hat er die Tür so reingekauft und der hat das wirklich als Beleidigung empfunden, hat den ersten niedergesenzt und sowas, wie du sagst, keine Wahlentscheidung. Und hat das nachher auch gesagt, der hat es am Ecke sagen wollen. Da sage ich, ja, hast aber nicht weit entdeckt, weil das war ein ziemlicher Fehler. Aber da hat sich viel aufgestaut in diesem Lager, wie der Andi sagt, also Lagerkoller, dann zwei Spieler nicht spielen. Also das hat mit den Bedarten auch was gemacht und das hat halt dann am Platz lassen. Das war eine rote Karte, wo man keinen Wahl braucht. Da bin ich bei dir.
In der 51. Minute hast du dann den Turbo gezogen. Erzähl einmal das Tor einfach.
Was soll ich da dafür erzählen? Es war Eckball für USA und ich war halt eingeteilt, dass ich da irgendwo am 16er absichere, wenn ein Abroller kommt. Kilometer weit entfernt gefühlt das gegnerische Tor. Und irgendwie ist der Ball dann reingekommen, wurde abgewehrt von uns und der Rodax-Hartl hat dann irgendwie mit einem Kopfball halt verlängert. Und dann ist er mir vor die Füße gefallen und ich bin halt, habe zwei Amerikaner gesehen. Und dann habe ich gedacht, da renne ich halt vorbei und habe halt alles, was ich gehabt habe, reingehauen und bin halt bei denen vorbei. Und dann ist der Golmer rausgekommen und dann habe ich mir drüber gehüpft. Und das war halt das Tor, das eigentlich für mich, ich hatte sich damit die Tür aufgemacht fürs Ausland. Das war schon wichtig. Aber natürlich für mich persönlich ein versöhnlicher Abschied, also es ist ein versöhnlicher Abschluss dieser WM, weil mein Ziel war natürlich schon bei der WM als Torschütze aufzutreten und das habe ich halt damit gebracht und habe für mich selber eigentlich keine schlechte WM gespielt. Aber am Ende des Tages war es halt dann mannschaftstechnisch gesehen, war diese WM dann trotzdem für mich enttäuschend.
Ja. Diese zwei Tore gegen die USA sind just in der zweiten Hälfte gefallen, als Toni Polster ausgewechselt war. Toni Polster, du hast es eh schon gesagt, ist als der österreichische Spieler eigentlich zur Weltmeisterschaft gefahren, war damals der einzige Legionär zu dem Zeitpunkt. Wie hast du den Toni bei der Weltmeisterschaft erlebt? Warum hat er nicht das liefern können, was von ihm zum Teil zu erwarten gewesen wäre?
Ich glaube, dass das vielerlei Gründe hat, aber der Hauptgrund, glaube ich, war schon das, dass in Spanien die Meisterschaft ziemlich zeitig zu Ende war, weil die Spanier das wirklich so getimt haben, dass es mit der WM, dass sie genug Zeit haben für die Vorbereitung. Und wir haben ja in Österreich noch immer, glaube ich, Meisterschaft gespielt, war der Toni schon lang fertig und dann hat der Toni verschiedenste Feierlichkeiten gehabt, unter anderem seine Hochzeit halt auch gefeiert in Wien. Und ja, vielleicht war er nicht mehr jetzt unter dieser Spannung, die es vielleicht notwendig ist, um eine WM-Endrunde zu spielen. Aber nichtsdestotrotz hat er probiert, sein Bestes zu geben. Aber es war halt, wie es halt immer so ist bei diesen Extremtorjäger und das ist der Toni und für mich war er, ist er und bleibt er einer der Besten oder wenn nicht der beste österreichische Stürmer, den wir jemals gehabt haben. Auch wenn der Hans Gang jetzt nicht anders sagen wird. Ich habe mit Toni zusammengespielt und ich weiß, was er in der Lage war zu leisten. Dass er bei der WM 90 das halt nicht gebracht hat, das hat mit Sicherheit vielerlei Gründe gehabt. Aber man muss es auch sagen, nicht? Also es hat schon was ausgelöst, diese Anfeindungen in der Qualifikation. Das hat beim Toni schon was verursacht. Nicht? Und das hat jeder glaubt, das steckst du einfach so weg. Nein, wenn man in einem Stadion mit, weiß ich jetzt nicht, 55.000 Zuschauern die Auspfiff bei einem Länderspiel, dann verursacht das was. Und das hat beim Toni dann halt in weiterer Folge trotzdem auch mitgespielt. Nicht? Also für mich war es für ihn eine extrem schwierige Situation. In Toni seine Formkurve ist einfach zum falschesten Zeitpunkt, den es gibt, einfach runtergegangen. Er war nicht in der Verfassung, wie es halt die ganze Saison in Spanien war. Und deswegen am Ende des Tages auch in Italien nicht als Torschütze aufgetreten, weil das war schon unsere Bank, muss man schon sagen. dass der Toni halt bei der Endrunde trifft. Und gerade gegen die Tschechen war es halt schwierig, weil die haben ihn damals, glaube ich, in Jan Kutschein eingestellt. Das war so ein 1,90er-Hühner. Der hat ihn halt mehr oder weniger außerdeckt und damit war es geschmaust.
Die Italiener sowieso im ersten Spiel.
Ja, also war es auch schwierig.
Alles gut zusammengefasst und richtig gesagt und es war die Form nicht da und er war halt unser Aushängeschild. Und die Gegner haben das natürlich genau gewusst, dass der Anzeigenäher, der macht bei Sevilla so viele Tore, den haben sie richtig aus dem Spiel nehmen wollen. Ja. Und das hat der Toni permanent gemerkt und er ist ja nicht davon gerannt. Das heißt, ja. Er ist da gestanden, wo es ihn braucht hat, aber da haben sie halt richtig gut zudeckt und er hat seine Form wahrscheinlich nicht mehr so gehabt, wie der andere jetzt begründet.
Wie hast du Tim Schäfer-Hickersberger im Laufe dieser Weltmeisterschaft erlebt, auch von der Kommunikation her nach außen?
Er war eigentlich immer super, weil er sich auf viele Pressekonferenzen immer ideal vorbereitet hat, weil er immer eine Geschichte erzählt hat. Das Storytelling, das hat er dazu mal schon wirklich erklärt und er war ein wirklich feiner Mensch, auch mit den gegnerischen Trainern, ob das der Ede Geier bei der DDR war, ob das die Tschechen. Er hat gekannt, er war weltoffen, er war auch, journalistisch tätig, weil er hat ja beim ORF am Teletext sozusagen gearbeitet, also er hat sehr genau gewusst, wie der Job auf der anderen Seite funktioniert und er hat wirklich für uns Journalisten hat er einen sehr guten Teamchef abgegeben, auch wo wir gemerkt haben, wie er angefeindet wird, der Toni angefeindet und die Mannschaft hat es nicht leicht gehabt, die Mannschaft ist nicht tragen geworden, also da war sehr viel Kritik dahinter und ich finde, dass er das sehr gut wegmoderiert hat und dass er ein sehr feiner Teamchef in seiner ersten Ära definitiv war, wie überhaupt der Iker ein sehr feiner Kerl ist.
Der Peter sagt es richtig, nicht? Also jetzt waren ja jede Aufstellung ist immer 15 Mal hinterfragt worden. Das war für den Hicke war sicherlich keine leichte Situation, aber auch für uns Spieler nicht. Und du kriegst es natürlich dann immer mit, wenn jede Position dreimal hinterfragt wird und so weiter und so fort. Es hat ja bei uns, glaube ich, bei dieser WM vielleicht zwei oder drei Positionen in der Mannschaft gegeben, die kritiklos waren, aber alles andere ist immer hinterfragt worden. Alles. Und das macht natürlich dann auch was aus in einer Mannschaft, nicht? Weil, ob das jetzt, da ist umgegangen, Heri Weber mit ja, nein, das war schon mal ein Thema, dann ist der Eigner Erzl schon so weit, dass er da den Operchef macht, nicht? Dann war der Herzog Andi, der ja noch als junger, extrem talentierter und mit einem riesigen Potenzial ausgestattet.
Und der Weltbotschafter Brasco war eigentlich der beste Spieler am
Training. Ist es schon so weit, dass der die Mannschaft auch führen kann in so einem wichtigen Turnier? Wie du sagst, diese Störfaktoren, die da immer wieder um Kummer sind, weil, wie gesagt, die Journalisten haben natürlich bei den Trainings zugeschaut. Und wo du heute also Ausschluss der Öffentlichkeit hast, bei uns war jedes Training öffentlich und wenn der Schneck halt dann mitgespielt hat und war bester Mann am Platz, dann ist natürlich das schon wieder gekommen, aber man sollte überlegen, ob man den nicht spielen lässt und lauter so tanzt. Und das macht, löst natürlich auch dann was aus. Und da waren natürlich dann schon die eine oder anderen Sachen, wo man diskutiert haben. Es war auch vor dem Spiel USA, war das auch bei mir auf Messerschneide, weil der Hicke sich dazu entschieden hat, mit drei Sturmspitzen zu spielen, Rodax, Ogris und Polster. Und ich habe zu ihm gesagt, ist sich das nicht gut? Los, meinetwegen Polster und Rodax spielen, ich setze mich auch in Ruhe auf die Bank, ich muss keine Probleme haben, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir zu dritt davon spielen, weil der Hartl hat Raum gebracht, um seine Schnelligkeit auszuspülen. Ich habe Raum gebraucht, um meine Schnelligkeit auszuspülen und der Toni hat sich aus der Mitte nicht rausbewegt. Und damit wird der Raum schon enger. Ich habe gesagt, das wird schwierig. Wie sollen wir da, die Amerikaner werden tief stehen, werden mauern. Wo sollen wir dann unsere Räume finden? Und der Ike hat sich dann halt durchgesetzt. Ich war zwar stinksauer, weil ich gesagt habe, für mich war das dann, weil für mich persönlich jetzt, erste Partie gegen Italien habe ich gespielt. Also, angefangen hat es ja eigentlich schon das letzte Vorbereitungsspiel gegen Holland, bin ich ja draußen gesessen und da der Umsporn war geboren, nein, von den Journalisten. Dann sind wir zur WM gefahren, dann war für mich klar, okay, ich muss mich dort in die Mannschaft wieder einarbeiten, anfangen gegen Italien wird Polster Rodax, nicht? Aber dann hat sich der Hicke für mich entschieden, mit dem Hinblick, dass wir halt diese zwei beinharten Verteidiger haben und immer gegen die vielleicht leichter durch wie der Rodax-Hattl. In der vermeintlich leichteren Partie gegen die Tschechen bin ich dann auf einmal wieder draußen gesessen und dann hat der Hattl gespielt, nicht? Und da war ich schon angefressen, weil man denkt, na gut, gegen die Knochenbrecher muss ich rein. Und jetzt die leichtere Partie gegen die Tschechen, sitze ich auf einmal draußen, da war ich schon ein bisschen angeschmaust, muss ich auch ehrlich zugeben. Und dann ist eben diese letzte Partie gekommen, USA, und dann war halt die Diskussion, ob wir mit drei Spitzen spielen oder nur mit zwei. Und ich habe gesagt, ich spiele mit zwei. Der Hattl hat dann Raum, in die Löcher zu gehen. Der Hickey hat aber das so entschieden und natürlich habe ich gespielt. Auch wenn ich angeschmaust war und am Ende des Tages, ja, war es okay, aber richtig ins Lauf sind wir dann gegangen, nachdem er erst in Donau dann runtergekommen hat. Ne? Weil dann haben der Hartl und ich trotzdem unsere Räume gehabt und unser Tempo gehabt. Und wir haben dann in Wahrheit keine schlechte Partie gespielt. Und auch bewiesen, dass es geht, weil es erst ein Goal gemacht und das zweite hat der Hartl gemacht. Nicht? Also da hat sich dann der Kreis hat sich dann irgendwann wieder geschlossen. Auch wenn es jetzt keine erfolgreiche WM war, aber am Ende des Tages haben wir sich von dort mit einem Sieg geabschiedet.
Ja. Habt ihr dann dennoch noch warten müssen, bis festgestanden ist, dass ihr tatsächlich ausgeschieden seid? Ihr habt das nicht unter den besten Dritten geschafft. Dann hat es nichtsdestoweniger noch eine Abschlussfeier gegeben in Italien.
Ja.
Was hast du gemacht an diesem Abend?
Auch unsere Abschlussfeier war im Quartier. Also wir haben das Quartier nicht verlassen. Und es war eigentlich trotz allem, dass wir ausgeschieden sind, war es dann trotzdem, die Stimmung war in Ordnung. Und das, also das absolute Party-Highlight, Party, wenn man das jetzt so betrifft, war dann der Hannes Kartnick. Hannes Kartnick war damals zu dem Zeitpunkt ja mit als
ÖFB-Verkaufschef
und war natürlich da mit und hat natürlich immer für gute Stimmung gesorgt und die Schmähfirmen mit Hannes Kartnick geht einfach nichts drüber. Und am Ende des Tages, wir haben ja nur gehabt so ein kleines Radio, wo wir halt ein bisschen Musik gespielt haben und sind wir halt zusammengesessen und haben geschmeckt und haben halt das eine oder andere Bier genommen. Und dann ist der Hannes Kartnick gekommen mit seinem 500er Mercedes vor die Tür und hat die Türen aufgemacht und den Kofferraum aufgemacht und hat seine Anlage, die er da in den Auto drinnen gehabt hat, die ein Vermögen gekostet hat, voll auftrat und das war natürlich was anderes. Unser kleiner Radio war auftrat. Und dann haben wir da draußen so richtig Gas gegeben und zu allem Überdruss, es war in Hannes wirklich vollkommen wurscht, sind alle Spieler, die dort dabei waren, über sein Auto drüber gegangen. Und da wieder da, und das erste Mal ein bisschen an Schweiß gehabt auf der Stirn. Aber es war dann ja am Ende des Tages, haben wir halt das Ausscheiden in dem Sinne nicht gefeiert, aber wir haben halt unser WM-Erlebnis ausklingen lassen mit einer kleinen Feier.
Wobei ich nicht glaube, dass er im Quartier geblieben ist. Also die Austria-Partie ist dort schon und nach Florenz.
Nein.
Und eine Bar aufgesucht. Nein,
also da kann ich da
okay.
Gebe ich der Prüfung zu. Ich habe das Quartier.
Ihr seid ja dann noch länger geblieben und habt ja warten müssen, ob es überhaupt ausscheidet.
Erstens einmal das. Und aufgrund des, dass wir dort gewartet haben, ob wir jetzt dabei sind, trotzdem noch oder nicht,
war für uns war, die Frage. Dann hat es zwei Abschiedsfeier gegeben, weil dann die Abschiedsfeier, wo es vor dem Fernseher Daumen gedruckt hat für Uruguay oder dass wir vielleicht doch noch den Weg durch die Hintertür schaffen, dann war das auch aus, dass es nochmal Abschiedsfeier gegeben.
Ja, aber die war.
Das war Vernichtungsfeier. Das war
Kasperltheater. Okay. Das war ja ein Kindergeburtstag.
Ich lese kurz eine Einschätzung zu dieser Weltmeisterschaft vor. Wer nicht in Form ist, der muss um sie ringen, der muss versuchen, das Glück zu zwingen. Österreich hat sich abgesehen vom USA-Spiel zweite Hälfte ergeben, kampflos. Da wurde nichts probiert, da wurde nicht geschossen, da wurde nicht gefightet, lauwarm, weder Fisch noch Fleisch. Doch Kampfgeist ist das Minimum. Nicht einmal er wurde geboten, abgesehen von Robert Betzel, teilweise von Ogris, teilweise von Herzog gegen die Amerikaner. Kümmerlich, einfach nicht genügend. Das ist der wahre Skandal. Hat Hans Krankl geschrieben.
Gratuliere.
Wie habt ihr die Kritik nach dieser Weltmeisterschaft wahrgenommen, insgesamt im Land?
Naja, ich habe Es war natürlich wie immer, du hast eigentlich nichts Tiger kennen, weil die natürlich jeder angefeindet hat, weil sie, wie gesagt, mit der Erwartungshaltung sehr, sehr hoch war. Ich habe trotzdem nach dieser WM, hätte ich noch 14 Tage frei gehabt und bin eine Woche dann in Urlaub, eine Woche, glaube ich, in Kärnten Urlaub gemacht. Und diese Woche bin ich zurückgekommen und habe wieder angefangen zu trainieren, obwohl ich nur eine Woche Urlaub gehabt hätte. Aber ich wollte einfach wieder Fußball spielen, ich habe mich gut gefühlt, ich war körperlich in einem guten Zustand und ich habe mich einfach richtig wohl gefühlt und da habe ich gedacht, ich trainiere lieber alles, dass ich da jetzt noch eine Woche irgendwo in Urlaub gehe. Aber es war natürlich, nach der WM war schon eine sehr schwierige Zeit, weil du halt als Versager abgestempelt warst, nicht? Ich gehe da nicht in Hand in Hand, weil so war es nicht. Also die Leidenschaft, dass wir dort was erreichen wollten, die haben wir schon gehabt. Und wir waren auch als Mannschaft richtig gefestigt. Ich sagte, zu diesem Sport gehört auch dieses Quäntchen Glück dazu. Und das hat uns, glaube ich, in Italien halt wirklich gefällt, um dann noch eine Runde weiterzukommen. Weil wenn wir eine Runde weitergekommen waren und dann dort ausgeschieden waren, dann hätte kein Mensch was gesagt. Aber so sind wir halt in der Vorrunde schon ausgeschieden. Am Ende des Tages war es für alle Spieler, die da dabei waren, nicht schwer zu verarbeiten. Weil unsere eigene Erwartung sind, wir haben gewusst, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und wir haben sich natürlich erhofft, über die Gruppenphase hinauszukommen. Aber du musst solche Sachen als Sportler musst das abhaken und wieder neue Ziele setzen. Ne?
Abschließende Frage an euch beide. Man hat bei dieser WM schon gesprochen, ein sehr, sehr junger Kader. Schon das Gefühl gehabt, da ist jetzt eine Generation am Entstehen, die viel für den österreichischen Fußball bewirken kann. Es hat dann bis 1998 gedauert, bis die nächste Quali gelungen ist. Was ist passiert nach dieser Weltmeisterschaft mit dieser Mannschaft?
Verröhr ist passiert. Also das war dann schon Matschen, man ist rausgegangen. Ich bin auch nicht bei der Kritik von Hans Krankl, weil gerade das Italien-Spiel, da Italien ist Italien, ein Schwergewicht. Aber die haben ein Glück gehabt, weil wie der Andi gesagt hat, der Herzog nach der Pause, wenn das drin ist und da hat man wirklich denen die Stirn geboten. Tschechien ist dann ein bisschen anders Thema gewesen für unsere Konstellation. Dann ist die WM vorbei und Hicke ist nie der große Freund von den Österreichern gewesen in der ersten Ära. Und dann kommt Färöer. Man spielt in Landskrona, weil die nicht einmal einen Fußballplatz auf ihre Schafsinseln im Atlantik haben. Spielt man Landskrona. Kein einziger Austrianer dabei. Halb.
Einer war dabei, glaube ich, der Wolfgang Franzi, und der ist auf der Bank gesessen.
Ja, weil ein Tor war der Konsul, der haben von den, und bei den anderen, der Torkil Nielsen hat das Tor gemacht, der mit der Zipfelkappe war bei den Färöer im Tor. Also das war ein Desaster. Und da war wirklich Jürgens Hartmanns und Streiters und Hörtner. Ich glaube, es waren 8 Tiroler.
Sehr viele Tiroler, ja.
Also 7 Tiroler dabei. Und das war halt schon eine Peinlichkeit, sondern das Gleiche. Da hat man sich blamiert bis auf die Knochen und der Hicke musste gehen und es war wieder alles schlecht und jetzt müssen wir einen Neustart machen und überhaupt und so. Also das war schon ganz schwierig. Und dann ist, glaube ich, Alfred Riedl kommen, wenn mich das täuscht.
Ich denke ja.
Alfred Riedl und Didi Constantini und Happel. Also es war dann eine wilde Zeit, eine Umbruchzeit. Aber es war mit einem Schlag, diese, wie du angesagt hast, dieser Generationenwechsel, oder wir probieren es mit einer jungen Mannschaft was aufzubauen, war mit dem Niederlage die Schafzüchter und Studenten und Fähringer, also nicht abwertend, aber gegen die Färöerinsel hast du halt nicht verlieren dürfen. Und wir haben dort 0-1 verloren und es ist alles zusammengebrochen.
Die Wahrheit ist, und das, was ja keiner sieht oder keiner jemals darüber ein Wort verloren hat, die Vorbereitung nach dem Holland-Länderspiel, da sind wir ja noch auf so ein Trainingslager.
Sind wir zurück in Brixen, Südtirol, vor Italien.
Da sind wir in Brixen noch in ein Trainingslager gefahren. Nicht? Und dieses Trainingslager war halt schon ein bisschen komisch. Für meine Begriffe nach einer langen Saison, nach eigentlich durchwegs guten Ergebnissen vor der WM, in diesem Freundschaftsspiel, sind wir dann nach Brixen gefahren auf ein Trainingslager, wo wir, wenn ich da sage, wir sind im ersten Tag, wir sind angereist nach Brixen, sind dort ungefähr um 12:30 in der Früh angekommen. Und dann hat es noch eine Kleinigkeit zum Essen gegeben, vor dem Schlafen gehen, dann hast du die niedergelegt und am nächsten Tag um 9 in der Früh haben wir die ersten Sprints gemacht. da sind wir halt auch nicht wirklich, das haben wir nicht gut gemacht, glaube ich. Und es sind dann auch viele, viele Dinge passiert. Wir haben viel im Ausdauerbereich gearbeitet, weniger eigentlich im taktischen Bereich, sondern extrem dort in diesem Trainingslager. Die ersten paar Tage nach diesem Laktattest, was wir gehabt haben, war halt, sind einige Spieler dann mit Muskelkater haben wir da umgerannt. Wenn das einfach, bis um 1:30 ins Bett gekommen und um 2 hast du eingeschlafen und um 9 hast du den ersten Sprint machen müssen. Das ist halt, für meine Begriffe war das nicht gut gewählt. Und auch das Trainingslager war nicht wirklich gut. Also es war förderlich für die Stimmung. Also intern die Mannschaft schon, aber so mit dem ganzen Umfeld, da war dann schon ein bisschen was, da ist ein bisschen was verloren gegangen und ein bisschen was zerstört worden.
Da war auch so ein inoffizielles Länderspiel dann, gegen Italien, Südtirol-Auswahl. Und die haben sich reingehauen, die wollten Österreich schlagen.
Verletzung, dass der Thomas war einer von den Jungen, die eventuell noch auf diesen WM-Zug aufspringen.
War ja im Kader.
Und der wäre im Kader gewesen, aber die haben dann dort verletzt. Also das war nicht cool. Es waren dann viele Dinge, die dann einfach nicht hingekommen. Ich war auch dann bei der WM so. Ich meine, das habe ich erst dann viel später erfahren, aber nicht, wenn du in der Früh zur WM kommst, bei der WM beim Frühstück warst, da sind 5 Pulver dort gehen, die du nehmen hast müssen, das waren Vitamine und was auch der Kuckuck was alles. Ich habe die nicht genommen, aber da ist uns halt immer mitgeteilt, ja, die Deutschen machen das auch und die haben das ausgegeben. Nur habe ich dann erfahren, dass die Deutschen, die am Ende des Tages dann Weltmeister geworden sind, in einer Vorbereitung halt nicht in einem Trainingslager waren, so wie wir in Brixen, sondern die haben nur regeneriert und der Beckenbauer eigentlich schon vollkommen entnervt war, weil die Ärzte ihnen gesagt haben, bitte nur regenerativ trainieren. Und wir haben trainiert wie die Geisteskranken vor einem Meisterschaft. Und das war halt dann, noch einmal, keine Ausrede, überhaupt nicht. Aber es sind dann halt schon viele Dinge passiert, auch rund um diese ganzen Geschichten da. Oder, und dann natürlich auch immer diese permanente Kritik, die war natürlich auch nicht förderlich.
Das Buch verhindern lesen ist immer leicht, aber wie gesagt, das waren da wirklich solche Sachen und da hatte Hickersberger auch nicht wirklich die gute Hand. Auswahl der Vorbereitungsspieler, das hat schon da in Wien auch angefangen, dass gegen eine Niederösterreich-Wahl oder gegen eine erste Landesliga-Mannschaft gespielt hast und man hat das Spiel auch immer spielen lassen. So zeigt es denn nur, die sollen dagegen halten und das war dort in Brixen nicht förderlich gegen diese Südtirol-Auswahl und wie der Andi sagt, also die Steuerung des Trainings hätte im Nachhinein sicher besser funktionieren müssen.
Das war unser Stammtisch-Spezial zur WM 1990. Lest den ganzen Schwerpunkt auf 90minuten.at. Sag danke Andi, danke Peter, danke euch fürs Dabeisein. Ciao.